Aloha, sehr verehrte Zuschauer. Alles eins. Ein Buchtitel, der uns daran erinnert, dass wir alle, Menschen, Tiere und Pflanzen und überhaupt alles, einen gemeinsamen Ursprung haben. Und damit werden wir an etwas erinnert, das den meisten von uns eher selten täglich bewusst ist. Nicht wahr?
Der Autor Martin Sagel hat etliche Kernaussagen von spirituellen Weisheiten in seinem Werk Alles eins verdichtet. Als Wegweiser durch das System Gott soll dieses Buch mit einfachen Worten, Gedichten und Zitaten bekannter Persönlichkeiten einen Beitrag leisten zum spirituellen Wachstum und zur interkulturellen und interreligiösen Verständigung. Hierbei spannt Herr Sagel einen weiten Bogen von den großen Religionen und Philosophien, die Mystik, bis hin zu Umweltschutz und Gesundheit.
Herr Sagel, warum hat denn Ihr Buch ausgerechnet 52 Kapitel?
Man könnte sagen, für 52 Wochen des Jahres, für jede Woche ein Kapitel.
Aha. Und warum 300 Seiten?
Da bin ich Perfektionist. 299 fand ich zu krumm und 301 war auch doof. Habe ich 300 Seiten daraus gemacht.
Geben wir doch den Zuschauern die Gelegenheit, den Autor Martin Sagel schon ein bisschen genauer kennenzulernen. Was mögen Sie denn besonders gern?
Eigentlich mag ich alles. Also alles, was es in dieser Welt und in diesem Universum zu entdecken gibt, finde ich immer schön. Aber ich habe da immer gerne diesen Spruch, das Wahre, Schöne, Gute. Und das Wahre ist eben alles, was man damit bezieht. Also auch ehrliche Menschen, authentische Menschen, auch die Wut rauslassen oder Aggressionen, das muss man nicht unterdrücken. Das Schöne, das ist alles für mich, was ästhetisch ist. Schöne Landschaften, schöne Architektur. Schöne Menschen natürlich und bei schönen Menschen sage ich halt immer, dass es auch Menschen gibt, die von innen schön sind, die vielleicht nach unserem Geschmack außen nicht schön aussehen, aber eben von innen strahlen. Ne? Und das Gute, das kann jeder Mensch sein, der irgendwas Gutes tut, da gibt es schon die kleinsten Sachen. Also ich muss da wirklich immer an die kleinsten Tätigkeiten denken, von der Putzfrau, dem Müllmann, die Briefträgerin, die also für uns viele gute Dienste tun und ja, man weiß das eigentlich zu wenig zu schätzen.
Und was mögen Sie nicht?
Also ich kann es nach wie vor nicht verstehen, wie Leute eben mit Drogen, Zigaretten, Alkohol ihren eigenen Körper malträtieren. Und in Sachen Umwelt fallen mir halt immer wieder die Sachen auf, wo Leute wirklich ganz achtlos Zigaretten kippen. Das ist für viele gar kein Müll mehr, das wird einfach auf den Boden geworfen. Und das zeigt mir immer, dass den Menschen irgendwie das eigene Umfeld nicht wichtig ist. Das finde ich immer sehr schade. Ne?
Wer sind denn Ihre Vorbilder?
Die wichtigsten für mich sind sicherlich immer wieder Gandhi, Tolstoi, Jesus natürlich und auch Albert Schweitzer oder Albert Einstein und die alten Griechen wie Sokrates oder Pythagoras.
Jedes Buch erzählt ja auch eine Geschichte über den Autor. Was ist denn Ihr wesentlicher persönlicher Beweggrund zu diesem Werk?
Im Prinzip hat das eine 15-jährige Vorgeschichte. Findet man auch alles in dem Buch am Anfang erklärt, wie ich dazu kam und hat sich so nach und nach entwickelt. Also von ersten Erlebnissen, Schlüsselerlebnissen in Südafrika, da war ich in einem Schüleraustausch und später habe ich mal einen Leserbrief geschrieben, darüber habe ich 100 Zuschriften bekommen, daraus hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Habe dann aufgrund dessen eine eigene Internetseite dazu gegründet, findet man auch heute noch als interreligiöses Forum. Und nach und nach habe ich Gedichte geschrieben und das hat sich so weit entwickelt, dass viele sagten, mach doch ein Buch daraus. Ganz wichtig war aber auch der Satz, den ich ganz kurz, bevor ich das Buch angefangen habe, gelesen habe. Wenn es ein Buch gibt, das du unbedingt lesen willst, aber was man noch nicht kaufen kann, dann schreib es selber.
Sie nennen Ihr Buch im Untertitel Wegweiser durch das System Gott. Für den Betrachter des Covers könnte es also so klingen, als hätten Sie den einzig wahren Weg gefunden.
Oh nein, nee, das darf man auf keinen Fall so verstehen. Den Vorwurf habe ich zwar auch schon zu lesen bekommen, aber erstens ist es ja keine Einzahl. Da steht also nicht ein Wegweiser oder der Wegweiser, sondern es steht einfach nur Wegweiser. Ich persönlich beziehe das vor allen Dingen darauf, dass ich also das ganze Buch geziert habe mit Wegweisern von anderen großen Persönlichkeiten. Also das sind ja alles, jedes Zitat, was da drin ist, sind Wegweiser. Und ich persönlich habe damit natürlich meine Wegweiser aufgestellt, für den Weg, den ich bisher gegangen bin. Und ich habe das im Buch so geschrieben, dass also die Leute, die schon ein großes Erlebnis hatten, die also vom Berg runterkommen von Gott, die Gott schon gesehen und erlebt haben, was ich noch nicht hatte, dass ich die gefragt habe nach dem richtigen Weg. Und den Weg bin ich dann versucht nachzugehen und habe dazu jeweils Wegweise aufgestellt.
Ist Ihr Buch also am Ende ein weiterer Esoterik-Ratgeber?
Das würde ich so auf gar keinen Fall sehen. Also das Wort an sich liegt mir schon nicht so, obwohl es auch in meinem Buch erklärt ist, Esoterik. Also Esoterik an sich ist mir immer ein bisschen zu bunt. Und es ist aber auch kein reines theologisches Buch, das wäre mir wiederum zu langweilig. Es sind viele wissenschaftliche Sachen verpackt, neue naturwissenschaftliche Ergebnisse, die ich in Verbindung gebracht habe mit religiösen Formeln oder Weltanschauungen und so weiter. Ich habe auch einige eigene Modelle eingebaut, also wie man sich zum Beispiel das Jenseits vorstellen könnte. Da habe ich also 3 verschiedene Modelle und auch zu vielen anderen Themen. Ja, also deswegen, ich denke mal insgesamt, man kann viel fürs Leben entnehmen, man kann viel verstehen, auch aus den verschiedenen Religionen und ja, sich einfach sein eigenes Bild daraus bilden. Ne?
Okay, wenn ich die Titelseite so betrachte, dann sehe ich Sonne, aber ich sehe auch dunkle Wolken. Wie passt denn das zu dem Inhalt Ihres Buchs?
Das Buchcover ist also ähnlich wie vieles andere aus dem Buch richtig demokratisch entstanden durch mein interreligiöses Forum, in dem ich also immer wieder befragt habe, ist das gut, ist das schlecht. Das hätte also völlig anders aussehen können. Die Sonne steht natürlich immer schon seit dem Altertum für Gott selber. Das kennt man ja aus Ägypten, ne, wo die Sonne angebetet wurde. Und für mich ist das eben das Gute, das Licht, was strahlt in unserem Leben, während wir selber eben immer wieder schwarze Wolken davor schieben. Also wir kritisieren, wir ärgern uns über irgendwas, wir meckern hier, wir meckern da. Das können die Deutschen ja besonders gut. Und ja, diese schwarzen Wolken schieben sich immer wieder vor unser Licht, vor unsere Sonne, die ja immer scheint. Also die Sonne scheint ja sogar bei Nacht. Ist ja nur, dass die Erde sich wegdreht von dieser Sonne, dreht sie sich weg. Und es ist ja nicht die Sonne, die sich abkehrt, sondern eben die Welt, die Erde. Und genauso sehe ich das mit dieser Wolke. Und im Kapitel Kraft der Gedanken habe ich das also ganz ausführlich nochmal beschrieben, wie wir selber eigentlich in der Hand haben, diese schwarzen Wolken wegzuschieben, ne, damit das Licht wieder scheinen kann.
Eine Frage zu Ihrer Webseite, die existiert ja jetzt immerhin schon seit 10 Jahren und sie nennt sich Interreligiöses Forum. Was hat es denn damit auf sich?
Also ich habe ja die verschiedenen Weltreligionen oder auch Nebenreligionen versucht zu analysieren und die Kernaussagen rauszufinden und bin aber selber Protestant geblieben bei der Sache, weil ich einfach, das ist unsere Kultur, das ist meine Heimat, wo ich herkomme, fühle mich da auch sehr wohl, bin da auch aktiv sogar in der Kirche. Aber insgesamt möchte ich also, dass einfach die Menschen, die Religion aufeinander zugehen, voneinander lernen, die Kernaussagen kennenlernen und ja, sich die Hand reichen und zusammenarbeiten statt gegeneinander.
Auf Ihrer Webseite kann man lesen, dass es sich bei Ihrem Buch um ein außergewöhnliches Buch handelt. Warum sollte es denn so außergewöhnlich sein? Was ist neu für den Leser, Herr Sagel?
Ja, also mag sich zunächst nur nach einem Werbeaufhänger anhören, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass es so ein Buch so noch nicht gab. Also mein Hauptargument war ja auch immer, dass ich habe 100 spirituelle Bücher gelesen, angefangen von Bibel über Koran, diese ganzen indischen Bhagavad Gita, die Veden, Upanishaden und weiß ich, was es alles so gibt. Mhm. Und auch diese ganz normalen Esoterikbücher aktuell, die es so gibt, die man kaufen kann und auch, wie soll ich sagen, als Bestseller auf dem Markt sind. Man kann sagen, dass ich immer wieder festgestellt habe, dass die Bücher sehr, sehr dick sind, aber der Inhalt sehr gering. Also immer sehr viel Text, aber wenig Inhalt. Und ich selber habe also versucht, überall diese wichtigsten Aussagen rauszufiltern, diese Kernaussagen, natürlich nach meinem eigenen Bild, aber doch versucht, relativ objektiv und neutral das rauszufiltern und habe dann eben diese Kernaussagen zusammengetragen. Deswegen, ich denke mal, so ein Gesamtbild über mehrere Religionen, das hat wahrscheinlich so noch keiner gemacht. Und das zusammenzubündeln in einer Theorie, Philosophie, Weltanschauung.
Und worum geht es denn? Welche konkrete Zielsetzung verfolgt Ihr Buch?
Also es geht ja wirklich um Umweltschutz, es geht um vegetarische Ernährung, es geht natürlich um die ganzen spirituellen Inhalte, es geht um das Jenseits, außerkörperliche Erfahrung und so weiter. Also insgesamt möchte ich erstmal, dass man feststellt, dass alles eins ist, dass alles zusammengehört, dass also nicht das eine unabhängig vom anderen betrachtet werden kann, auf ganz unterschiedlichen Gebieten und auch Fachgebieten. Ich möchte, dass man dafür die Augen öffnet und nicht einfach nur immer seinen beschränkten Horizont, ich bin hier evangelisch im Rheinland und die anderen sind alle doof, sondern dass man sich tatsächlich das mal erweitert anschaut.
Und wie bewerkstelligen Sie das ganz konkret?
Also in dem Kapitel Alles Eins, da habe ich also auf verschiedene Ebenen versucht mal darzustellen, dass tatsächlich alles irgendwie miteinander zu tun hat. Also einmal genetisch, egal ob man jetzt an Adam und Eva glaubt, die eben, also von denen stammen wir ab, oder ob man an Luzi, den ersten aufrechtgehenden Menschen, denkt und glaubt, also an die Darwin-Evolution, dann stammen wir alle von diesen zwei Personen ab. Von daher sind wir alle Brüder und Schwestern oder Cousins und Cousinen. Ne? Aber es gibt ja auch viele andere Verbindungen. Biologischer Kreislauf, dass wir also alle miteinander zu tun haben, über den Sauerstoff, die Luft, das Wasser. Wir sind also verbunden über das Wasser. Das habe ich also da dargestellt. Dann eben sozialgeschichtlich, kulturell. Ackerbau hat sich irgendwann mal verbreitet und so weiter. Also es gibt ganz viele Betrachtungsweisen, wie man eben sehen kann, dass alles eins ist. Das nur in ein einziges Zitat zu packen, ist sehr, sehr schwierig.
Ja, und könnten Sie uns nun erzählen, was genau Sie mit dem System Gott meinen? Worum handelt es sich da?
Das System Gott ist also einmal alles das, was wir hier sehen und anfassen können, was wir wissenschaftlich schon erfassen können, messen können und so weiter. Es ist aber auch diese gesamte jenseitige Welt, also in verschiedenen parallelen Universen, die wir vielleicht derzeit nicht feststellen können, verschiedene Frequenzen, die wir nicht messen können. Was kann man noch sagen? Also alles diese Sachen sind das System Gott. Also als Grafik im Buch ist das als Mobile zu finden, als Mobile. Also oben kann man zum Beispiel sagen, es ist Gott. Man kann aber auch sagen Tao, man kann Urknall sagen, man kann, Allah oder Manitou oder sonst was sagen. Das ist oben an der Spitze, was immer da war, als erster Impuls, der also Aktion, Reaktion in Gang gebracht hat. Darunter splittern sich in diesem Mobile eben oder verzweigen sich die verschiedenen Ebenen ab. Universen, Dimensionen, wir leben halt hier in einer dreidimensionalen Welt, in diesem Sonnensystem, auf dem Planet Erde, in einem Menschen, aber es dieses Mobile ist eben so weit gestreut, dass man also tatsächlich annehmen muss, dass überall anders andere Lebewesen, ganz anderen Lebensstil und so weiter führen. Ne? Und das Gleiche eben bis zur Erde in die verschiedenen Religionen. Das eine ist nicht besser als das andere hat nicht mehr Recht oder weniger Recht oder böse oder gut, sondern alles gehört irgendwie dazu und ist miteinander verbunden. Also Gott ist für mich nicht mehr außerhalb als personaler Gott, der irgendwo extern ist und uns bestraft oder lieb hat oder wie auch immer, sondern Gott ist für mich eben in jedem Element, was sich auf dieses gesamte System Gott verteilt. Also deswegen habe ich das System genannt. Es ist eben kein kaltes System, was irgendwie technisch zu betrachten ist, sondern ein lebendes System, was sich laufend verändert, was dynamisch ist, wo Dinge zerfallen und wieder neu entstehen und so weiter. Also Gott ist für mich überall. Und das haben wir schon in der Bibel überall. Gottes Reich ist mitten unter euch.
Aus der Lektüre Ihres Buches wird deutlich, dass Sie sich dem Pantheismus zugeneigt fühlen. Können Sie an dieser Stelle mal dazu etwas erklären?
Ja, Pantheismus ist für mich das, was ich am Ende so für mich entdeckt habe. Also ich bin nach wie vor evangelisch und bin da auch aktiv. Und der Pantheismus hat auch keinen direkten Einfluss darauf, aber es ist ein Gottesbild. Also eigentlich sogar Panentheismus. Das heißt also Pan, alles, en, in, Theos ist Gott und Ismus die Lehre. Also alles in Gott Lehre. Das ist also meins, das, im Hinduismus wird das richtig praktisch gelebt in einer großen Religion. Man kann aber auch sagen, dass alle ursprünglichen Völker diesen Glauben hatten, weil man ja dachte, man ist mittendrin. Also Pantheismus ist wirklich, dass alles von Gott nicht beseelt, muss man jetzt nicht unbedingt sagen oder denken, wie im Shintoismus, da sagt man ja, dass wirklich jeder Stein beseelt ist. Das ist für mich wieder ein bisschen was anderes. Aber alles ist eben ein Teil von dieser göttlichen Urquelle. Und diesen Pantheismus, also man sagt, die Naturvölker, das ist eigentlich ein Pantheismus, dass man also denkt, Gott ist überall und alles. Die haben natürlich einzelne Naturphänomene angebetet, aber im Prinzip haben sie eben geglaubt, dass in jedem Tier, in jedem Menschen und so weiter eine göttliche Seele wohnt.
Herr Sagel, Sie haben so viele verschiedene Weltreligionen analysiert. Haben Sie denn jetzt letztendlich eine Religion gefunden, die Sie als perfekt bezeichnen?
Nein, ganz und gar nicht. Also selbst als Protestant gibt es an Luther genug zu kritisieren. Es gibt an jeder Religion, an jeder Konfession gibt es schöne, gute Dinge, also besonders die Kernaussagen. Die ursprünglichen Religionsstifter hatten also wunderbare Theorien oder Philosophien und ich denke auch ein mystisches Erlebnis, was dazu geführt hat. Was ich aber eben schlecht finde und kritisiere an allen Religionen, ist eben die späteren äußerlichen Erscheinungen, die daraus entstanden sind. Also die ganzen, was uns natürlich auch wichtig ist, also Ostereier und Weihnachtsbaum und so weiter, das sind unsere Kulturen, die wir da einbringen. Die haben aber nichts mit dem ursprünglichen Kern zu tun. Die sind auch jetzt nicht schlecht, aber man kennt ja auch die vielen schlechten Auswüchse, die jede Religion auch mit sich gebracht hat. Also im Christentum genauso, das ist halt bei uns jetzt schon ein paar Tage länger her, im Islam vielleicht aktuell, da werden halt Sachen ausgekämpft und das wäre niemals mit den ursprünglichen Religionsstiftern vereinbaren gewesen.
Mhm. Ihrer Meinung nach beruhen alle Religionen auf einer Unio Mystica, also der Einswerdung mit Gott bzw. der Erleuchtung.
Ja, in der Tat gehe ich davon aus, dass jeder, also von Jesus über Mohammed, bei Buddha ist es ja tatsächlich bekannt, ursprünglich so ein mystisches Erlebnis hatten, eine mystische Vereinigung mit Gott. Und auch in Klöstern, egal ob buddhistisch oder christlich, wird im Prinzip darauf hingearbeitet. Selbst im Islam gibt es die Sufis, die arbeiten auf so ein mystisches Erlebnis hin. Und ich denke tatsächlich, das ist auf der Erde das, was uns als höchstes Ding passieren kann, dass man das hat und dass man da vielleicht darauf hinarbeiten kann. Allerdings, die Menschen, die ich kennengelernt hatte, die so etwas erlebt haben, das ist meistens in einer Krise gewesen. Ne? Auch viele der Buchautoren, die wir heutzutage kennen, oder als Mystiker, die hatten das meistens in einer tiefen Sinnkrise, wo sie sehr verzweifelt waren und dann kam dieses mystische Erlebnis. Also was nicht durch ein klösterliches Leben erreicht wurde, ne, und beten und singen und so weiter und was auch immer, tanzen, sondern eigentlich in einer verzweifelten Situation mitten im Leben. Entweder wollte man sich gerade das Leben nehmen oder man hat eben was ganz Schlimmes erlebt und hatte so ein Aufwachungserlebnis. Das ist zum Beispiel mein größtes Vorbild, ein Düsseldorfer Taxifahrer. Er war so ein richtiger Abzocker, hat also ganz dickes Geld verdient und hat also Leute richtig betrogen. Und irgendwann hat er einen dieser Menschen wieder getroffen und gesehen, wie der eben ganz am Boden liegt und so weiter. Und dann ist ihm selber bewusst geworden, oh wei, was habe ich da angerichtet? Und dann hat er gesagt, so geht's nicht weiter. Also der hatte wirklich ein Erlebnis dann, ne? Ein Erscheinungserlebnis mit Gott. Und seitdem hat er eben sein Leben komplett umgekrempelt. Wie gesagt, ist dann Taxifahrer geworden, um da auf möglichst viele Menschen zu treffen, mit denen er ins Gespräch kommen konnte, die er dann ebenfalls auf einen anderen Weg bringen wollte. Ne? Und durch den habe ich also auch sehr, sehr viel gelernt und ein ganzes Kapitel mit 100 sehr, sehr interessanten Sprüchen oder Tipps von ihm.
Aha. Mhm. Herr Sagel, zusätzlich haben Sie ganz dem Titel Ihres Buches entsprechend auch noch einige rein ethische Kapitel verfasst, die nicht direkt auf spirituelles Gedankengut zurückgehen.
Ja, also während das Spirituelle immer das eigene Ich betrifft, das Innere, ist eben für mich die Ethik das, was wir im Äußeren machen. Also wie wir dieses Spirituelle im Äußeren leben. Und diese ethischen Sachen habe ich besonders in den Kapiteln dann verfasst zu Umweltschutz, auch Vegetarismus. Ja, und diese ganzen ethischen Sachen im Äußeren gehört für mich einfach dazu. Ne? Also man kann nicht einfach nur sagen, ich bete abends in meinem Kämmerlein und das ist alles gewesen. Genauso sagen also alle mystischen oder Mystiker, dass also man nicht nur auf dem Berg Gott entdecken muss, sondern man muss dann wieder zurückkommen ins Dorf oder ins Kloster oder wie auch immer und da diese Dinge auch leben, tatsächlich im äußeren Alltag leben. Leben mit der Familie, mit den Arbeitskollegen, mit dem Chef, mit der Dame an der Supermarktkasse und so weiter.
Okay. Ich habe ein sehr komplexes Kapitel in Ihrem Buch entdeckt, das heißt Jesus und die Weisen aus dem Morgenland. Worum geht es denn da?
Ja, also das Kapitel kam wirklich erst wenige Wochen, bevor ich mit dem Buch fertig war. Also ich habe drei Jahre für das Buch gebraucht. Und in den letzten Wochen kam also irgendwie, mir fehlte immer, ich habe ja die ganzen Religionen analysiert und versucht eine Synthese daraus zu machen, oder zu machen, aber auch herauszuarbeiten. Und mir fehlte immer, also Islam, Judentum, Christentum, dass die miteinander zu tun haben, ist ja jedem bekannt. Aber mir fehlte immer so diese Brücke zu den asiatischen Weltanschauungen. Hinduismus, Shintoismus, Buddhismus, Taoismus und so weiter. Und dann ist mir also irgendwann durch Zufall dann mal das mit den Heiligen Drei Königen aufgefallen. Wir haben ja in Köln diesen großen Dom dahingesetzt, seit 1260 oder so. Und dort werden die heiligen drei Könige angebetet. In der Bibel finden sich allerdings weder Könige, noch findet sich da die Zahl 3 und auch keine Heiligen und auch nicht diese Namen Kaspar, Melchior, Balthasar. Und irgendwie dachte ich dann, naja gut, in der Bibel steht also nur, die drei Weisen aus dem Morgenland kamen zu Jesus. Das Morgenland ist ganz klar, da wo die Sonne aufgeht, das ist im Osten, also in Asien. Und da die von Israel jetzt nicht gesagt haben, es ist in Persien oder es ist in Ägypten, muss es ja noch weiter östlicher gewesen sein. Und dieser weitere Osten ist natürlich Indien, China und so weiter. Mhm. Und ich habe also tatsächlich mir dann sehr, sehr viel Mühe gegeben, diese ganzen Verbindungen dann herauszufinden, dass also die Seidenstraße zum Beispiel zu Jesus Geburt schon sehr, sehr aktiv war. Auch die Inder hatten schon Schiffsverbindungen nach Israel und zum Römischen Reich, zu den Griechen. Und man höre und staune, zu Jesus Geburt gab es in Alexandrien, das war ja damals die Weltmetropole, so wie New York heute, gab es in Alexandrien bereits schon buddhistische Kommunen. So, und ich persönlich, es muss nicht stimmen, aber zumindest spricht ganz deutlich dafür im Christentum die Gebetshaltung so, das haben nur die Asiaten, nämlich so, während Muslime und Juden beten so. Also haben wir die Gebetshaltung schon mal aus Asien übernommen. Das Klosterleben, klösterliches Leben der Mönche und Nonnen, das gibt es bei den Buddhisten, das gibt es bei den Hindus, das gibt es aber nicht bei Muslimen und Juden. Die kennen kein Klosterleben. Auch diese Dinge sind scheinbar übernommen aus Asien. Als weiteres, die Taufe im Wasser, das kennen die Juden nicht, das kennen die Muslime nicht. Das kennen aber, man sieht das ja immer in Indien im Ganges, wie dort eine Taufe vorgenommen wird, ne? Und sogar mehrmals. Für die ist das eine heilige Handlung. Und wir Christen haben das seltsamerweise auch. Deswegen, ich denke, da ist eine ganz, ganz tiefe Verbindung, wo wir also diese Dinge von Jesus, die waren ja damals auch völlig, also ja nicht weltfremd, aber für die Juden war das ein ganz fremder Gedanke, für die Römer war das ein fremder Gedanke, für die Griechen war das ein fremder Gedanke. Das Christentum ist ja eine Synthese aus all diesen Gedanken und dazu noch die germanischen Ursprünge. Ne? Und naja, wie dem auch sei, also ich habe unheimlich viele Verbindungen in einem ausführlichen Kapitel zusammengetragen. Die sind vielleicht erstmal so ein bisschen Fiktion, aber es gibt ja sogar Bücher dazu, also dass Jesus in Indien lebte. Und es gibt sogar eine muslimische Sekte, die also in Kaschmir ein Jesusgrab anbetet. Also die bewachen ein Jesusgrab in Kaschmir. Das sind so Sachen, die einem dann auffallen und nach zusammenkommen. Also naja, ich denke, es ist schon sehr interessant.
Wir haben jetzt sehr viel über Religion und Gott gesprochen. Mich würde mal interessieren, was ist denn Ihre Vorstellung von Gott? Haben Sie eine Vorstellung?
Ist ganz schwer zu sagen. Also wie eben schon gesagt, ist eben dieser personale Gott für mich eigentlich relativ verschwunden. Also wenn man betet, betet man entweder vielleicht, weiß ich nicht, zu Vorgängern, die einem wichtig sind. Ich sag mal Jesus oder die eigene Oma oder die eigene Seele. Aber so ein externer Gott, der irgendwo steht und uns hier entweder lieb hat oder bestraft, das ist mir also sehr, sehr fremd. Ne? Deswegen Gott so in irgendein Bild zu fassen, ist wirklich schwer. Ne? Das würde man vielleicht tatsächlich im Sinne meines Buchcovers als Sonne zusammenfassen. Das Licht, was oder auch, das ist ja auch Energie, was überall ist. Also Licht braucht ja jeder. Ne?
So, unser Interview nähert sich dann auch bald seinem Ende. Das heißt, die letzten Fragen folgen. Herr Sagel, nun erzählen Sie mir doch mal, warum sollte ich denn Ihr Buch erwerben? Was ist der konkrete Nutzen für den Leser?
Also ich bin überzeugt, dass es ein außergewöhnliches Buch ist und für jemanden, der also nur im geringsten an ethischen und spirituellen Fragen interessiert ist, bietet dieses Buch ein sehr umfassendes, aber doch kompaktes und leicht verständliches Wissen. Das Buch ist tröstend, aber auch sehr streng. Ich selbst habe sehr hohe ethische Ansprüche an mich selbst.
Haben Sie denn auch schon erste Rückmeldungen von Ihren Lesern erhalten?
Ja, es ist jetzt einige Monate am Markt und wirklich ungewöhnlich, dass ich also sehr, sehr viele positive Meldungen natürlich bekommen habe und vor allem von Leuten, wo ich es nicht erwartet hätte, also die es im Bekanntenkreis bekommen haben, das Buch von mir und wo ich gar nicht gedacht habe, dass sie nur im geringsten darauf ansprechen, sondern sie sollen einfach nur mal so schauen und die fanden es also wirklich ungewöhnlich gut. Ne? Und ich selber habe mir das natürlich jetzt auch schon mehrmals durchgelesen und auf dem Nachtschränkchen
Und wenn ich so richtig aggressive Tage hatte, also wo man eben mal wütend ist auf die Kinder oder auf, weiß ich was, auf den Job oder so, dann habe ich mir wirklich ein Kapitel aufgeschlagen. Und ich kenne auch eine Frau, die zum Beispiel immer ein Kapitel für, also irgendwo spontan aufschlägt. Aber ich suche mir dann meine Stellen, also Stille und Lernen ist zum Beispiel ein Kapitel, wo man also sich wirklich wieder auf diese Stille, innere Stille einstellt. Und das hilft mir persönlich und ich denke, hoffe, dass es den meisten anderen auch helfen wird.
Im Vorfeld zu diesem Interview haben wir Sie gebeten, Ihr Lieblingszitat aus dem Buch heute zu präsentieren. Was haben Sie uns denn da mitgebracht?
Ja, das ist mir nicht leicht gefallen, weil ich wollte also nicht wieder irgendeine Kultur oder was hervorheben. Und mein Buch besteht ja zum großen Teil aus diesen über 1000 Zitaten. Mein Vorbild war auch Leo Tolstoi mit diesem Kalender der Weisheit. Aber wenn ich also eins rausnehmen müsste, dann wäre es leider sogar mein eigenes, wo ich also schreibe unter diesem Bild hier, jede Religion ist nur ein Puzzlestück im System Gott. Ja, also deswegen, das ist meine Meinung, dass also jede Religion ist ein wichtiges Puzzlestück, weil ohne das Puzzlestück wäre das Puzzle nicht komplett. Aber man kann sich auch nicht so wichtig nehmen und alleine als Puzzlestück sich zu fühlen, dass man das gesamte Puzzle wäre, das stimmt ja auch nicht. Es ist also immer nur vollständig, wenn alle da sind.
Aha. Glauben Sie denn, dass das Puzzle vollständig ist? Dass es das jemals sein könnte durch die Religion, die wir da zusammen
haben? Nein, wahrscheinlich nicht. Also ist ja erstens ein Bild, ein Modell, aber wahrscheinlich wird immer wieder was Neues entstehen und immer wieder wird vielleicht auch irgendwas wegfallen.
Alles ist eins, sehr verehrte Zuschauer, und das ist nicht so leicht für uns einzusehen, denn schließlich gehören ja auch Mauern, Zäune und Kriege zu unserer Realität. Aber möglicherweise macht das globale Bewusstsein ja auch tatsächlich beträchtliche Fortschritte und möglicherweise entwickeln wir Menschen uns immer weiter in Richtung innerer und äußerer Frieden. Mindestens kann doch jeder von uns damit beginnen, in sich selbst Frieden zu machen. Und dieses Buch kann Ihnen hierbei vielleicht eine Hilfe sein. Martin Sagel wünscht sich, dass es den Lesern ein wertvoller Dünger für ihr spirituelles Wachstum sein möge. Liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen dazu viel Spaß und Geduld, denn ein Samen braucht erst einmal viel Wasser und Sonnenschein, um irgendwann auch Früchte abzuwerfen. Herr Sagel, wir bedanken uns herzlich für das nette Interview und wünschen Ihnen eine fröhlich inspirierte Zeit und viel Erfolg mit Ihrem Buch.
Ja, vielen Dank. Wünsche ich auch allen Zuschauern und Lesern.
Gerade noch bewegt, muss ich leider nochmal machen.
Genau jetzt.
Guck, ist das schon aufregend?
Eins sind und auch ande.
War das ein Satz? Nein.
Ja, die Frage. Und wieso kann niemand 50 Eier auf einmal essen?
Das ist eben.
Und der muss sich hier kaputt.
Ich wollte jetzt was anderes sagen. Das ist diese gesamte Welt, in der wir leben. Oh, das habe ich auch noch. Frage war nochmal wie? Jetzt aber Feierabend hier, der Quatsch.